Herzlich willkommen beim Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Nachhaltiges Bauen steht auch im Mittelpunkt dieser Folge. Für die Umsetzung sind Nachhaltigkeitsstandards, Zertifizierungssysteme und regulatorische Anforderungen bei Bauprojekten heute allgegenwärtig. Doch es stellt sich die Frage, wie sich diese Anforderungen in der Praxis umsetzen lassen, ohne Qualität, Wirtschaftlichkeit und Leistbarkeit aus den Augen zu verlieren. Genau darüber spreche ich heute mit meinen Gästen, die ich Ihnen gleich einmal vorstellen möchte. Ursula Schneider ist Architektin und Geschäftsführerin von POS Architekten. Sie ist seit mehr als 3 Jahrzehnten eine der prägenden Stimmen für nachhaltige Architektur in Österreich und beschäftigt sich intensiv mit Themen wie ressourcenschonendem Bauen, Kreislaufwirtschaft und innovativen Gebäudekonzepten. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Peter Engert ist Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, kurz ÖGNI. Die ÖGNI ist die führende Plattform für nachhaltiges Bauen und Immobilien in Österreich. Sie entwickelt und vergibt Nachhaltigkeitszertifizierungen für Gebäude und setzt sich für hohe Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards ein. Herzlich willkommen, Herr Engert.
Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Und ich begrüße last not least Michael Gebauer, Obmann des österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen, kurz GBV. Die gemeinnützigen Bauvereinigungen errichten und verwalten einen wesentlichen Teil des leistbaren Wohnraums und spielen damit eine zentrale Rolle für die Wohnbaupolitik und die nachhaltige Entwicklung des Wohnungsbestandes. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht darf ich noch ergänzen, ich bin auch Geschäftsführer eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens, das sich sehr stark mit nachhaltigem Bauen auseinandersetzt, der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte. Und ich werde auch diese Perspektive in die Diskussion einbringen.
Super, da freuen wir uns drauf. Ja, herzlich willkommen im Architektur- und Bauforum. Ich möchte zu Beginn den Blick auf die großen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen richten, in deren Zentrum Architektur, Planung und die gesamte Bauwirtschaft heute stehen. Da ist zum einen die Klimakrise. Der Gebäudesektor trägt wesentlich zu den globalen CO2-Emissionen bei. Zum anderen erleben wir eine Wohnbaukrise, eine Wohnkrise, die weite Teile Europas erfasst hat. Leistbares Wohnen zählt heute zu den drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. Und wenn man mit Vertreterinnen und Vertretern der Baubranche spricht, kommt noch ein drittes Thema hinzu, nämlich neben der Wirtschaftsflaute eine überbordende Bürokratie. Der Eindruck, dass die wachsenden Anforderungen durch Normen, Nachweise und Regulatorik die Planung und Umsetzung zunehmend erschweren. Vor diesem Hintergrund möchte ich zum Einstieg gemeinsam mit Ihnen ein wenig einordnen, wo stehen wir denn da heute beim nachhaltigen Bauen? Frau Schneider, wie ist denn Ihre Position dazu? Wie haben sich denn die Anforderungen an nachhaltiges Planen und Bauen in den letzten Jahren verändert?
Ich denke, die Anforderungen haben sich sehr stark verändert. Vor allem ist das Thema Nachhaltigkeit wird heute viel breiter diskutiert als vor 10 Jahren, wo man sich fast ausschließlich auf Energieeffizienz fokussiert hat. Wir haben vor 25 Jahren schon Forschungsprojekte zu dem Thema gemacht, in all den Bereichen der Kreislaufwirtschaft, CO2-Neutralität, der Schutz vor Hitze, alle diese Themen, die heute präsent werden. Und ich freue mich, dass die schön langsam im Mainstream der Bauträger schön langsam ankommen, wenn auch aus meiner Sicht noch nicht genug angekommen sind.
Herr Engert, sehen Sie das auch so? Vor 10 Jahren, wenn Sie da einen Rückblick wagen, da war Taxonomie und Zertifikate, waren eher noch Randthemen. Wo stehen wir da heute? Wie beurteilen Sie die Entwicklung?
Also ganz klar, wie die Frau Schneider sagt, es hat sich stark verändert und das Gute daran ist, das war eigentlich eine EU-Geschichte, dass es sich verändert hat. Der EU-Green Deal hat viel dazu beigetragen, dass Dinge ins Rollen gekommen sind und dass zum Beispiel Nachhaltigkeit von den Banken als risikorelevant angesehen wird, was wir vorher Nachhaltigkeit ja erlebt haben. Aber jetzt haben sie verstanden, es ist risikorelevant. Die EU macht gerade wieder einen Schritt zurück mit ihren Omnibus-Verfahren und so weiter und alle fürchten sie um Gottes Willen politische Veränderungen. Also Nachhaltigkeit ist nicht mehr das zentrale Thema, aber ich glaube, die Gesellschaft, die Bauträger, Gemeinnützige wie nicht gemeinnützige Architekten, alle haben verstanden, dass es darum geht, nicht irgendwelche Gesetze, die es morgen vielleicht nicht mehr gibt, zu erfüllen, sondern dass es darum geht, das Gebaute, diese gebaute Umwelt zu schützen, den Wert dieser Umwelt zu erhalten und möglicherweise in eine Zukunft zu führen, die aufgrund des Klimawandels, und da brauchen wir auch keine Verordnungen, der ist da, aufgrund des Klimawandels einfach weiterhin erhalten werden muss und trotz Hitze, trotz Starkregen, trotz Hagel noch seinen Wert erhalten muss. Ich glaube, diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt, danke an die EU, aber jetzt sollte die Zivilgesellschaft tätig werden. Jeder Hauseigentümer muss sich im Klaren sein, wenn er nicht nachhaltig saniert, nicht nachhaltig Resilienz schafft, wird sein Wert verloren sein.
Herr Gebauer, wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch so positiv durch die Bank oder gibt es da Einschränkungen?
Also ich kann mit den bisherigen Ausführungen anschließen. Gerade die gemeinnützige Wohnungswirtschaft mit ihrem Wohnungsbestand von ca. 1 Million Wohnungen in Österreich, 700.000 Mietwohnungen, 300.000 Eigentumswohnungen, die sie verwaltet, ca. 40% des Mietwohnungsbestandes werden von den Gemeinnützigen bereitgestellt. Und da sind wir uns natürlich dieser Verantwortung bewusst, der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, der Verantwortung gegenüber unseren Mieterinnen und Mietern, aber auch der Verantwortung gegenüber der Umwelt. Und ich kann für uns sagen, dass wir uns selbst verordnet haben, bis zum Jahr 2040 die Dekarbonisierung als Sektor schaffen zu wollen. Und wir tun alles, um das auch zu erreichen. Das heißt, es gibt in unserem Bereich bereits umfangreiche Vorarbeiten in diese Richtung und über die werde ich dann im Detail noch berichten.
Das klingt jetzt sehr harmonisch. Alle ziehen an einem Strang und haben ein gleiches Verständnis von Nachhaltigkeit. Frau Schneider, ist das wirklich so oder gibt es da dort und da nicht noch Aufholbedarf?
Na, das eine schließt das andere nicht aus. Also es gibt Aufholbedarf, einen großen Aufholbedarf, aber wir sehen natürlich auch, dass unsere Auftraggeber, sofern wir mit Profis arbeiten dürfen, was auch nicht immer der Fall ist, sehr wohl sich bemühen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten voranzuschreiten. Aber natürlich sind allen gewisse Grenzen gesetzt, die Leistbarkeit als eines, also man darf nicht zu viel kosten oder alle Themen müssen von unseren Auftraggebern bedacht werden und da ist wahrscheinlich ein großes gesellschaftliches Umdenken und auch eine gesellschaftliche Neuordnung, würde ich fast sagen, erforderlich, um die Nachhaltigkeit in ihrer Fülle so in der Zukunft ausschöpfen zu können. Mhm. Also sind uns schon teilweise Hände gebunden, sowohl uns als auch unseren Auftraggeber.
Mhm. Lassen Sie uns noch ein wenig näher eingehen auf Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierungen. Ich möchte es mit einem Vergleich aus der Lebensmittelwelt versuchen. Konsumenten haben heute kaum mehr einen Überblick über die vielen Gütesiegel und Labels, die auf den Lebensmittelverpackungen prangen. Da ist ein Wildwuchs entstanden, der inzwischen mehr schadet als nützt. Ist dieser Vergleich zulässig, Herr Engert, oder anders gefragt, welchen konkreten Mehrwert schaffen Standards und Zertifizierungen für Bauherren, Investoren und am Ende den Nutzerinnen und Nutzern?
Also der Vergleich ist nicht zulässig, weil wenn man sich auch nur kurz damit beschäftigt, ist klar, es gibt 3 weltweit anerkannte Zertifizierungssysteme aus Amerika, aus England und aus Deutschland. Wir vertreten das aus Deutschland. Warum? Weil die 3 Säulen der Nachhaltigkeit gleich behandelt werden. Soziale Nachhaltigkeit ist genauso wichtig wie ökologische Nachhaltigkeit. Ganz einfach. Jedes Land, wenn ich nach Europa schaue, hat noch ein nationales Zertifizierungssystem, so auch Österreich, aber auch Frankreich oder Dänemark zum Beispiel. Ja. Das ist so und das ist meistens den Förderungen geschuldet, dass jeder Staat sein eigenes Förderungsregime hat und daher seine eigene Klassifizierung braucht. Das Entscheidende bei einer Zertifizierung ist, und da gibt es eigentlich nur 2, die Amerikaner scheiden da aus, ist es, dass es ein Gutachten ist. Ich sage nicht, ja, ist eh schön und der Fiaker packt vor der Tür und die Sonne scheint, also kriegt es 100 Punkte, sondern ich beurteile in 70 oder 80 oder 100 Kriterien jeden einzelnen Teil eines Gebäudes, stelle ein Zertifikat aus und bestätige mit meiner Unterschrift, für die ich auch hafte, dass das so ist. Also das ist einmal eine ganz klare, wie soll ich sagen, Wertdefinition eines Zertifikats im Vergleich zu einer Plakette oder einer Verifikation, für die immer nur der haftet, der sie beantragt hat. Und das dritte und die entscheidendste Frage ist, was bringt's? Es bringt eine Prozessbegleitung. Ein Zertifikat ist ja nicht etwas, wenn alles fertig ist, kommt dann irgendwer und ist wichtig und gescheit, sondern es wird der Prozess des Baus von der Planung bis zur Fertigstellung begleitet. Vom Kauf eines Gebäudes über die Sanierung bis zur Fertigstellung begleitet wird. Eine Baustelle, vom Beginn der Baustelle bis zum Ende der Baustelle begleitet. Prozessual, um die richtigen Schritte mit Checklisten abhakeln zu können, um die richtigen Schritte aufeinander zu planen und nicht so Irrtümer, wie es die Regierung seit Jahren hat, dass man zuerst raus aus Öl und Gas geht und dann thermisch saniert, sondern es umgekehrt macht, zuerst thermisch saniert und dann über die Energiequelle nachdenkt. Also all das hilft letztendlich Kosten sparen und hilft dem Erbauer, Projektentwickler, Eigentümer, aber dann auch den Nutzern, das, was er da hat, richtig zu beurteilen und richtig auch zu bespielen. Weil ich denke immer an die lustige Geschichte, jedes 12-Euro-Gadget, das ich im Mediamarkt kaufe, hat eine 200-seitige Bedienungsanleitung. Wenn ich eine Wohnung erwerbe oder Wohnung miete, fehlen oft die Bedienungsanleitungen. Und das ist eigentlich schade, nicht? Weil es ist ja ein riesiger Wert, den ich da benutze oder besitze. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht die Frage, was kostet ein Zertifikat, sondern was bringt es, wie viel Kosten kann ich mir einsparen. Und die letzte Frage ist natürlich, und da kommen wir sicher bei einer Frage von Ihnen noch dazu, was ist eigentlich Leistbarkeit?
Wir kommen noch zur Leistbarkeit, ja.
Genau.
Absolut. Ganz wichtiges Thema. Ich möchte es aber rüberspielen zu Frau Schneider, ob Sie das auch so sehen oder ob in der Planung nicht manchmal dieser beschriebene Mehrwert durch Standards und Zertifizierungen auf der Strecke bleibt. Erleben Sie das auch als Mehrwert tatsächlich?
Wir schon. Wir haben schon lange mit Zertifizierungen zu tun. Und ich sehe jetzt, wo unsere Auftraggeberinnen das vermehrt von uns auch einfordern, kann ich manchmal die Zertifizierung dazu nutzen oder die Berechnungen der Zertifizierung, um einem Auftraggeber was verständlich zu machen, was vorher nicht verständlich war. Zum Beispiel, früher war ganz klar, wenn es um billiges Bauen geht, da geht es um Mindestbelichtung, da muss man gerade die Mindeststandards einhalten. Und es gibt aber manchmal Wohnungen, also die Mindestbelichtung ist generell schlecht, aber oder mir zu schlecht persönlich, aber es gibt manchmal Wohnungen, da sind sie richtig katastrophal schlecht. Mhm. Und im Zuge so einer Nachhaltigkeitsbewertung kann man eine viel vertieftere Analyse oder Berechnung machen von der Lichtqualität in einem jeweiligen Raum. Und ist mir schon wirklich vorgekommen, dass ich dann einem Auftraggeber zeigen konnte, pass auf, das ist die Mindestbelichtung und das ist, was wirklich an Licht in dem Raum ankommt. Und das ist so viel schlechter wie der von demjenigen, der im vierten Stock zum Beispiel wohnt. Und dann konnten wir Fenstergrößen ändern und vergrößern, einfach weil das offensichtlich geworden ist, was vorher einfach nur dem Gesetz genügt hat und damit ausreichend war. Und ich erlebe diese Dinge sowohl bei der CO2-Neutralität als auch bei der Frage, wie viel graue Energie ist in einer Tiefgarage eingebunkert. Also da gibt's schon einen Erkenntnisgewinn bei unseren Auftraggebern, den ich persönlich sehr schätze. Und der Aufwand der Zertifizierung, ja, manche Kollegen, Kolleginnen beschweren sich darüber. Ich mach's nicht selbst, wir lassen das machen. Und ich bin froh, ich kann da manche Dinge gut erklären damit.
Mhm. Wie ist das bei Entscheidungen im gemeinnützigen Wohnbau? Welche Rolle spielt das da?
Zertifizierungen spielen bei uns eine nicht so große Rolle wie in der privaten Immobilienwirtschaft. Das hängt damit zusammen, dass wir unsere Gebäude in der Regel errichten, um sie auch in weiterer Folge zu verwalten, langfristig in unserem Bestand zu halten. Deswegen sind wir nicht, sage ich jetzt einmal, darauf angewiesen, die Gebäude extra sozusagen noch einmal einem bestimmten Zertifikat zu unterziehen, um sie dann entsprechend verwerten zu können. Trotzdem ist uns aber die Thematik ganz, ganz wichtig. Und alles, was sozusagen bei der Zertifizierung passiert, muss in einer gewissen Art und Weise natürlich auch bei dem geförderten Projekt abgebildet werden. Das heißt also, wir haben Vorgaben auf der einen Seite durch die Förderung. Ich kann zum Beispiel sagen, in Wien darf kein Neubau mehr errichtet werden, der mit fossilen Brennstoffen hier versorgt wird, sondern es dürfen nur mehr Neubauobjekte errichtet werden, die entweder mit erneuerbaren Energien oder mit Fernwärme versorgt werden. Das heißt also, wir haben hier schon einmal Grundvoraussetzungen, die wir aufgrund der Förderung zu erfüllen haben. Oder das Thema, das heute schon angesprochen wurde, der Gebäudehülle. Wir haben natürlich auch das allergrößte Interesse, unsere Gebäude entsprechend dicht auszubilden, weil es darum natürlich auch geht, dass wir dann mit Niedrigenergiesystemen und erneuerbare Energien funktionieren halt einmal auf Niedrigenergiesystemen, dann die auch versorgen können. Das heißt, wir können mit relativ geringem Energieaufwand heute Gebäude beheizen, mit Bauteilaktivierungen, und wir können diese Gebäude dann auch entsprechend kühlen. Also all das machen wir bereits. Und in den letzten zwei Jahren sind noch weitere Anforderungen hinzugekommen, eben auch durch die Förderung sehr stark auch forciert in Richtung Kreislaufwirtschaft. Das heißt also, wir müssen bei unseren Projekten, insbesondere bei Bauträgerwettbewerben, die die Stadt Wien durchführt, auch hinsichtlich Kreislaufwirtschaftstauglichkeit hier entsprechend dokumentieren. Und alles in allem, wenn man all diese Maßnahmen dann zusammenzählt, wird man wahrscheinlich einen Großteil dessen, was bei einer Zertifizierung zu erfüllen ist, dann auch tatsächlich hier nachweisen müssen.
Herr Inkert, Sie wollten da antworten.
Ich baue gleich anschließen. Die Zertifizierungssysteme weltweit kommen ja aus einer Zeit, wo man eine Zertifizierung dafür verwendet hat, sich zu schmücken. Ja. Darum gibt's Gold und Platin und Diamanten und bei uns Bergkristalle in Österreich, um das möglichst pompös darzustellen, weil das war ein USB. Wenn man dann auf die MIPIN nach Cannes gefahren ist und noch ein Zertifikat hatte und irgendeine Auszeichnung, dann waren natürlich die Investoren besonders interessiert. Ich glaube, die Zeiten haben sich auch gewandelt, weil genau das, was jetzt notwendig ist für die Kommunen, für die Gemeinnützigen, zu sagen, nicht, boah, jetzt hast du Gold. Und der Gemeinnützige hat dann ein Problem mit seinen Mietern, warum er sich Gold leistet, sondern eher für den Rechnungshof, für die Revisionsgesellschaften, für die Auditoren ein Schriftstück zu erstellen, wo drin steht, das ist nachhaltig, du hast die richtigen Entscheidungen getroffen, das bestätige ich dir gutachterlich. Ist, glaube ich, jetzt der richtige Weg. Es wird weiter Gold und Platin geben, für die Häuser, wo es um Handel geht, nicht um Vermietung, wo es darum geht, möglichst attraktiv auf einen Investor zu wirken, sondern auch für die Gebäude, wo es darum geht, Mieter leistbar unterzubringen. Zweckbauten, kommunale Bauten, ja, für die werden wir heute noch am Ende dieses Jahres ein Gutachten zur Verfügung stellen, ein System. Essential heißt der Titel, noch Englisch, gefällt mir noch nicht so gut, aber wird uns noch was einfallen, wo es darum geht, ja, du hast es richtig gemacht. Und das zu bestätigen, weiterhin natürlich auf alle drei Säulen der Nachhaltigkeit, sozial, ökologisch und wirtschaftlich.
Das heißt, würden Sie sagen, da gab es auch so eine Tendenz, will nicht sagen Greenwashing, also dass man alles labelt und grün und noch grüner darstellt, dass das den Höhepunkt erlebt hat, ja, und vorbei ist.
Die Tendenz, ich nehme ein anderes Beispiel, die Akustik eines Raumes. Ich kann mit drei Akustikpanelen die Akustik eines Raums sehr gut gestalten. Wenn ich fünf mache, kriege ich in der Zertifizierung mehr Punkte. Aber die zwei zusätzlichen sind sinnlos. Sie kosten nur Geld und dienen nur der Punkte, um dann irgendeine Auszeichnung zu erreichen. Ich glaube, da sind wir aus der Zeit gefallen mit solchen Systemen. Da geht es darum, was ist wirklich notwendig, um den Komfort der Menschen, die das Haus nutzen, bestmöglich zu erzielen. Und in die Richtung gehen wir jetzt.
Also da kann ich vielleicht auch noch anfügen, dass es natürlich sehr wichtig ist, dass die Architektinnen und Architekten von vornherein wissen, wie man nachhaltig baut und nicht so quasi ein normales Haus errichten und dann sich die Punkte ausrechnen lassen und schauen, wo erreichen wir noch mehr Punkte. Sondern man muss einfach schon die Basisqualitäten von Nachhaltigkeit, die muss man schon kennen. Man kann sie mit einer Zertifizierung besser verstehen lernen, aber die Zertifizierung ersetzt nicht eine gute Ausbildung in dem.
Und ja, Herr Gebauer.
Ich wollte vielleicht noch ergänzen, wir erfüllen natürlich aufgrund unserer Aufgabenstellung das Volkswohnungswesen, die Schaffung von leistbarem Wohnraum, das Kriterium der sozialen Nachhaltigkeit im sehr hohen Ausmaß. Aber nichtsdestotrotz ist also gerade die ökologische Nachhaltigkeit für uns auch von allergrößter Bedeutung. Und es muss natürlich auch wirtschaftlich ordentlich sozusagen abgewickelt werden. Aus dem Grund werden unsere Unternehmen auch entsprechend geprüft, unsere Abrechnungen von den Behörden entsprechend sozusagen auch nachgeprüft, weil es schlussendlich darum geht, dass bei uns eben durch die Verwendung auch von öffentlichen Mitteln, die Wohnbauförderung wird ja durch den sogenannten Wohnbauförderungsbeitrag finanziert, muss nachprüfbar sein, was mit den Mitteln geschieht und wie gute Qualität hiermit auch tatsächlich umgesetzt wird. Und am Ende des Tages geht es auch darum, ja, was der Nutzer dann in der Wohnung, in der er wohnt, für seine Energie bezahlt. Und da können wir schon auch einen Leistungsnachweis erbringen in der Art, dass eben Bauwerke, die mit heutigen neuen, auf erneuerbaren Energien beruhenden Energiesystemen ausgestattet werden, dass die auch nachweislich niedrigere Energiekosten haben und damit auch einen Beitrag zur Leistbarkeit hier für die Bewohnerinnen und Bewohner hier erbracht wird. Das heißt, also Bewohnerinnen und Bewohner, die in solchen Gebäuden leben, können mit einem geringeren Anteil ihres Einkommens hier für das Wohnen auskommen und ihnen steht ein Teil ihres zusätzlicher Teil ihres Einkommens dann für andere Zwecke auch zur Verfügung.
Wenn wir da jetzt schon bei der Leistbarkeit sind, dann stimme ich Ihnen vollkommen zu, was die energetische Schiene betrifft. Ja, weniger, mehr Dämmung, weniger Energie. Aber all die anderen Schienen, hauptsächlich für die Materialschiene, stimmt das leider nicht. Und es stimmt deswegen nicht, weil wir heute in unserer Gesellschaft für die sogenannten externen Kosten nichts verlangen. Also eine saubere Luft, ein sauberes Wasser, dass es keine Hitze gibt. All diese Dinge werden nicht eingepreist und deswegen kommt es gerade im Bereich des Stofflichen zu einer seltsamen Situation, dass Styropor viel billiger ist als Stroh, dass Lehm viel teurer ist als Ziegel, dass Holz üblicherweise teurer ist als Stahlbeton. Also eigentlich Dinge, wo wir sagen müssten, hochindustrialisierte Prozesse, die ursprünglich sehr viel Energie verwendet haben, erstaunlich, die sind so billig. Und andere Produkte, die es eigentlich als Abfallprodukte gibt, die sind viel teurer, weil es da aus meiner Sicht politische Weichenstellungen zum Teil nicht gibt, die wir bräuchten, um dorthin zu kommen.
Oder sogar falsche Weichenstellungen.
Ja, oder falsche, das stimmt, falsche Weichenstellungen gibt es auch. Oder zum Beispiel, dass die Sanierung mehr kostet als der Neubau. Wie kann denn sowas sein? Ich kann als kleines Beispiel anführen, wir durften die österreichische Botschaft in Jakarta bauen, das war ein 50er-Jahre-Gebäude vor 10 Jahren circa. Und in Jakarta, in Indonesien, war das ganz klar, dass der Abbruch dem Auftraggeber nicht Geld kostet, sondern ihm Geld bringt. Da sind Firmen hingegangen, die haben alles abgelöst, die Fliesen, die Bodenbelege, alles und haben das auf einem Sekundärmarkt verkauft. Und nicht wie bei uns, dass im besten Fall ein geordneter Rückbau gemacht wird, aber üblicherweise noch leider sehr wenig in den Recyclingprozess kommt. Und wenn, dann ist das mindestens gleich teuer, wie ein neues Produkt zu verwenden. Und das sind Dinge, die können wir als Bauträger oder als Architekten nicht lösen. In Wahrheit, das muss auf einer anderen Ebene gelöst, aus meiner Sicht sogar europäischen Ebene gelöst.
Also gerade was die externen Kosten betrifft, bin ich ganz, ganz Ihrer Meinung. Aber da braucht es eben dann auch, unter Anführungszeichen, hier finanzielle Anreize oder auch Unterstützungen, um eben die Nutzung dieser Stoffe auch zu ermöglichen. Beziehungsweise Fakt ist auch, dass also die Kreislaufwirtschaft hier auch klare Akzente setzen wird in diese Richtung, weil natürlich auch nachzuweisen sein wird, ja, dass der Stoff, der verwendet wird, der Baustoff, auch auf natürlichen Wurzeln sozusagen oder natürlich gewachsen ist auf der einen Seite oder auch entsprechende Wiederverwertungskriterien erfüllen muss. Also da glaube ich, würden wir mit der Kreislaufwirtschaft auch in eine richtige Richtung gehen, um diese externen Kosten hier auch quasi zu limitieren beziehungsweise sie auch etwas einzuschränken.
Auf jeden Fall, aber da sind wir noch lange nicht.
Ich übernehme das Wort einschränken gleich und sage, die parteipolitischen Einschränkungen sind halt fatal, wenn man über Nachhaltigkeit diskutiert. Und ich bin jetzt ein bisschen in der Elementarphysik angekommen. Wenn ich die österreichische Immobilienwirtschaft anschaue, haben wir ja verschiedenste Akteure. Wir haben die Nutzer des Gebäudes, wir haben die Errichter, Eigentümer des Gebäudes und wir haben die Industrie. Wir haben jetzt in der Kreislaufwirtschaft ja gemeinsam gefochten über viele Jahre, um das voranzutreiben und haben einen Fehler gemacht, dass wir da eher auf die gegangen sind, die es nutzen und die, die es bauen, dass die endlich was machen in Kreislaufwirtschaft. War aber der falsche Weg. Mittlerweile haben wir erkannt, wir müssen auf die Industrie. Die Industrie ist der Hebel, Kreislaufwirtschaft wirklich umzusetzen. Und wenn ich mir jetzt die Akteure anschaue, wir müssen wirklich einen grünen Faden spannen, dass es allen klar ist, der Industrie muss verstehen, dass Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell ist, das Geld bringt. Der Hausbesitzer, Errichter, Projektentwickler, Bauträger muss erkennen, dass das ein sinnvoller Weg ist. Da sind wir schon auf ein paar Schritten in die richtige Richtung. Und der Nutzer letztendlich über die Leistbarkeit muss erkennen, dass das gut ist, in einem nachhaltigen Gebäude eine Wohnung zu haben, ein Büro zu haben, eine Fabrikshalle zu haben. Das Thema ist, diesen grünen Faden dürfen wir nicht durchbrechen zwischen den drei Akteuren, sondern müssen zusammenknüpfen. dass alle an diesem Strang, so ein blödes Wort, aber ist so, an diesem Strang ziehen. Und ich glaube, da hilft auch das Thema der Bewertung. Weil, wie Sie richtig gesagt haben, das Thema ist staatlich, was können wir tun? Ja, schaut's Dänemark an, schaut's Frankreich an. Wenn ich eine CO2-Obergrenze für jeden Neubau setze, kommt Lehm sofort ins Spiel, kommt Schafwolle sofort ins Spiel, kommt Recycling oder Upcycling sofort ins Spiel. Aber ich muss mir halt trauen, als Regierung so eine Grenze zu setzen. Und ich würde einmal eine Regierungsdelegation einladen nach Frankreich oder nach Dänemark und mal schauen, wie das ist. Dänemark sind es, glaube ich, 8 Kilo pro Quadratmeter, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie das funktioniert und was es letztendlich der heimischen Wirtschaft bringt. Da bin ich wieder beim Fördersystem. Wir brauchen keine Förderungen für den Hauserrichter, dass er Förderung kriegt, wenn er Schafwolle verwendet. Aber wir bräuchten eine Anschubförderung, dass zum Beispiel Schafwolle, Lehmproduktion, Hanfproduktion in Österreich stattfindet. Dass wir das Lieferkettenproblem damit ausschalten. Dass wir eine eigene Industrie haben, die wir in die Höhe pushen können mit all diesen Nachhaltigkeitsbestrebungen, die wir in den nachfolgenden Positionen haben. Und ich glaube, da könnte man viel machen und auch Wirtschaftsförderung in einem sinnvollen und nicht mit der Gießkanne, sondern mit einem sinnvollen Fördersystem ohne weiter schaffen.
Das ist ein interessanter Ansatz. Wir kommen in dieser Podcast-Sendung immer wieder auch auf den Punkt CO2-Bepreisung, also die europaweite Einführung eines CO2-Preises, der ja mit einem Schlag gewissen Materialien einen Vorteil verschaffen würde. Trotzdem, mir gefällt dieses Bild mit dem grünen Faden. Am Ende muss es leistbar bleiben. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen das bezahlen können. Gibt es eine Fantasie, wie sich das alles ausgehen kann,
Herr Geber? Ich glaube, die Fantasie muss dort liegen, dass wir alle unsere Bemühungen darauf ausrichten müssen, dass es leistbar bleibt. Und ich möchte nur jetzt ein Beispiel nennen, ja. Ich glaube, wir bauen heute viel kreativer als noch vor einiger Zeit. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit der Frau Architektin Schneider ein Projekt, wo wir den Aushub eines Gebäudes auch wieder sozusagen als Baustoff denken. Das heißt, dieser Aushub, der in Wirklichkeit im 10. Bezirk einen Rohstoff darstellt, der vergleichbar ist eben jenem, der früher für die Ziegelproduktion verwendet wurde, Genau. Der wird jetzt wieder sozusagen zu Wienerberger geführt, wird dort gebrannt und es wird der Aushub zu einem Baustoff, der dann im Haus wieder verbaut wird. Mhm. Das heißt also, mit solchen Ideen kommen wir natürlich wieder ein paar Schritte weiter. Und ich kann mich sozusagen auch hinsichtlich der Materialien dem anschließen, was bisher gesagt wurde. Wir verwenden bei dem Projekt auch eine Hanfdämmung zum Beispiel im Vergleich zu anderen Dämmsystemen, die wesentlich umweltunfreundlicher sind und schädlicher sind. Ja. Und ich glaube auch, dass wir mit passiven Maßnahmen wie zum Beispiel der Beschattung oder auch der Begrünung von Fassaden auch sehr viel wieder erreichen können. Das heißt, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen neue Dinge auch wieder mit dem Bauen sozusagen hier verknüpfen, die zum Teil auf alten Erfahrungen beruhen, aber auch, sage ich jetzt einmal, einfach sinnvoll sind. Und das kreativ, wie wir sozusagen alle sind, und das Kreativitätspotenzial liegt sowohl bei den Bauträgern als auch, sage ich jetzt einmal, bei den Projektentwicklern, bei den Architekten, haben wir schon die Chance, hier neue Standards zu schaffen. Und alles, was wieder zum Standard wird, ist dann günstiger als das, was ich neu einführe. Und das hat am Anfang mehr kostet. Und da sehe ich schon Möglichkeiten, dass wir hier die Leistbarkeit in Zukunft auch sicherstellen können.
Wären Sie für einen CO2-Preis?
Nachdem ich ausgebildeter Ökonom bin, muss ich dafür sein und ich sehe hier ganz klar auch eine gewisse Lenkungsfunktion, die davon ausgeht. Also ich persönlich würde eine CO2-Bepreisung unterstützen und gehe auch davon aus, dass irgendwann CO2-Zertifikate eingeführt werden, die schädliches Bauen auch bestrafen werden. Mhm.
Ich würde gern nochmal zurückkommen auf den Herrn Engert und das Einbinden der Industrie. Ich habe schon mit mehreren Stakeholdern aus der Industrie gesprochen und für die ist nicht, dass sie irgendwas nicht entwickeln wollen oder schon, sondern die brauchen eine langfristige Perspektive. Die brauchen eine Politik, eine Regierung, wo sie sich darauf verlassen können, dass sich das die nächsten 10, 20, 30 Jahre auf keinen Fall mehr wieder umdrehen wird. Weil die stecken viel in Forschung und Entwicklung und dieses Geld wäre verloren, wenn so quasi sie etwas entwickeln würden, wo es dann keinen Absatzmarkt dafür gibt. Also da müssen wir schon auch gemeinsam wirklich unseren Appell an die politische Führung richten und sagen, Leute, ihr müsst ganz klar vermitteln, dass das unser Weg ist und dass das erst der Anfang von dem Weg ist und dass wir diesen Weg gehen werden und egal von welcher politischen Partei auch sicher nicht mehr verlassen werden.
Herr Engert.
Hundertprozentig richtig. Nur ich habe keine Hoffnung mehr, dass wir aus der Politik weder EU noch Österreich da wirkliche Impulse bekommen. Ich glaube, die Zivilgesellschaft ist gefragt. Frau Schneider, wenn der Herr Gebauer jetzt sagt, meine Freunde aus der Südsteiermark zum Beispiel, die werden jetzt demnächst 10.000 Quadratmeter errichten und würden gerne nachhaltig sein, zum Beispiel industrielle Vorfertigung, Modulbau, Lehmputz, was auch immer, und die zusammenschweißen und sagen, wir haben diesen Auftrag zu vergeben, wer nimmt, wird was entstehen. Weil zum Beispiel industrielle Vorfertigung, wir haben in ganz Österreich viele Werke, die das können, nur nicht tun im Moment halt, weil die kommen aus dieser Fertighaus-Szene. Es würde was gehen, aber wahrscheinlich ist es auch unsere Sache, nicht auf die Regierung zu warten, sondern zu bündeln die Kräfte, die wir in unseren vielfältigen Organisationen ja sowieso regelmäßig treffen, um da Anschub zu geben. Und letztendlich, wenn es viel machen, wird die Regierung das auch unterstützen.
Ja, hoffentlich. Also mutige Auftraggeber sind natürlich eine super Sache. Da stehe ich voll dahinter. Und mit dem Herrn Gebauer haben wir einen solchen mutigen Auftraggeber, Gott sei Dank. Wir selbst sind auch schon seit 30 Jahren mutiger. Wir wären noch viel mutiger, wenn man uns manchmal nicht so quasi nach hinten halten würde.
Ja. Ich möchte noch einmal auch ein bisschen sozusagen intervenieren und auf der einen Seite noch ein Beispiel für Einsparungen bringen. Also wenn wir heute darüber nachdenken, dass bei den aktuellen sommerlichen, sage jetzt einmal Hitzeperioden, alle Österreicher und Österreicher in irgendwelche Baumärkte pilgern und so fort, Klimaanlagen kaufen wollen, nachträglich sozusagen da einbauen und wir kennen all die Probleme, die damit verbunden sind. Vor allem wird das Problem noch verschärft, weil die Kühlung führt gleichzeitig dazu, dass wieder mehr warme Luft sozusagen in die Atmosphäre abgegeben wird. Ja. Wenn wir dem gegenübersetzen, ja, eine Bauweise, die auch ermöglicht, das Gebäude zu kühlen, ohne dass ich irgendeine zusätzliche technische Einrichtung brauche, wie es eben sozusagen bei Bauteilaktivierungen der Fall ist, ja, dann habe ich zwar am Anfang möglicherweise etwas höhere Kosten, ich sage sogar geringfügig höhere Kosten, aber ich habe die Möglichkeit geschaffen, dass auf Dauer dieses Gebäude dann auch entsprechend temperiert werden kann und gut genützt werden kann. Das ist so ein Beispiel, wo man sieht, ja, dass man die Leistbarkeit auch durch interessante und sinnvolle technologische Methoden hier sicherstellen kann. Ich möchte aber auch eine Lanze für die Politik brechen. Fakt ist, dass wir in Österreich eines der besten Wohnbauförderungssysteme haben. Das wird uns sowohl vom WIFO als auch von der OECD etc. hier bescheinigt. Und da haben wir schon einen Hebel, um etwas zu bewirken. Und ich glaube, da müssten wir die Politik auch stärker noch sozusagen dorthin bringen, das auch wirklich zu tun. In Österreich gäbe es jetzt auch ein Wohnbauministerium, wo man sich um diese Dinge speziell kümmern könnte. Und ich würde die Politik auch in die Pflicht nehmen und sehe da aber durchaus auch Ansätze, hier in Zukunft erfolgreicher zu sein. Daneben, und ich unterstütze auch die Bestrebungen in Richtung Zivilgesellschaft, muss man natürlich sagen, dass es auch so etwas wie einen zunehmenden gesellschaftlichen Druck geben wird. Und der Druck wird spürbar sein und die Politik wird sich diesem Druck natürlich auch entsprechend, ich möchte nicht sagen fügen, aber zumindest Maßnahmen entwickeln müssen, die diesem Druck auch dann schlussendlich nachgeben und positive Ergebnisse hier herbeiführen können.
Genau. Ich möchte mich dem Herrn Gebauer anschließen, nämlich diese Thematik gegen die Hitze zu agieren. An einem Tag, wo die Morgennachrichten bekannt gegeben haben, dass die Klimaanlagen ausverkauft sind und die Brickeln von Eskimo ausverkauft sind,
muss man ja sagen. Das ist noch viel schlimmerer Skandal.
ist, glaube ich, es ganz wichtig, dass wir vom globalen Süden lernen. Und wir haben uns ja der Initiative Shift, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, angeschlossen werden am 30. Juli, hoffentlich ist heiß, eine Veranstaltung dazu machen, wo wir zum Beispiel auch einen Architekten haben, der in Ghana baut und da Erfahrungen mitbringt, wie man dort ohne regelmäßiger und ordentlicher Stromversorgung wie in Österreich und ohne massenhaft Geld in der Tasche, um alles blöde technisch zu lösen, wirklich Gebäude hinbauen, wo die Menschen sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man Menschen wie die Frau Schneider da motiviert, ja, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen in eine Richtung zu gehen, dass man nicht sagt, ja, das wird mit der technischen Gebäudeausstattung gelöst, sondern in eine Richtung geht sozusagen mit einer vernünftigen, klassischen, tollen Architektur, kann ich Probleme lösen, die dann nachher keine Energiekosten und keine Betriebskosten kosten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, wenn man einmal dann über Leistbarkeit reden.
Ja, sogenanntes Low-Tech bauen, das sind total interessante, spannende Ansätze. Trotzdem habe ich jetzt noch ein bisschen die Frau Schneider im Ohr, so nach dem Motto, ewig grüßt die fossile Bauwirtschaft. Vor allem von der Industrie- und Materialseite, würden Sie sich einfach höheres Tempo wünschen oder auch Rahmenbedingungen politischer Natur, dass etwa Materialien wie Lehm stärker in den Mainstream gelangen?
Auf jeden Fall. Aber ich muss schon auch zu dem Low-Tech-Bauen noch etwas sagen. Wir haben uns lange, Jahrzehnte mit dieser Frage auseinandergesetzt, mit der Frage passive Lüftungssysteme, natürliche Kühlungssysteme, Außenverschattungen und so weiter. Man muss schon dazu sagen, dass alle diese Systeme nur eine gewisse Erleichterung gegenüber der Außentemperatur bringen. Und das Problem, das wir jetzt momentan in unseren Planungen haben, ist, dass sobald Nutzerinnen das Wort Kühlung hören, wir nennen es eh gar nicht Kühlung, wir sagen nur Kühlunterstützung oder sowas ähnliches, schalten die ihren normalen Menschenverstand aus. Jalousien bleiben oben, Fenster werden aufgemacht, draußen hat es 35 Grad, drinnen hat es 25 Grad und die sagen, ja wieso, ich habe eh eine Kühlung. Also wir haben hier schon einen großen, das klingt immer alles so super, Low-Tech und so, ich bin ein großer Verfechter, aber das hat seine Grenzen. Wenn es in Wien in der Nacht 25 Grad behält und es gibt keine Kühle, die irgendwo herkommt, weil kein Grundwasser genutzt wird oder auch keine Erdwärmesonden gemacht werden, dann kann die Innentemperatur nicht am Tagesanfang nicht niedriger sein als 25 Grad. Das ist unmöglich, außer im Keller natürlich. Was ist eine Speichermasse, die über das Jahr funktioniert? Und wenn Sie bei 25 Grad anfangen, da können Sie noch so viel beschatten und Speichermasse und so weiter haben, dann sind Sie am Tagesende bei 31, 32 Grad. Und wenn Sie dann vielleicht nicht lüften können über die Nacht, weil Sie nicht da sind, weil es ein Büro ist, weil Sie auf Urlaub fahren, weil Sie übers Wochenende, keine Ahnung, tausend Gründe, dann ist das nicht so einfach, diese ganze Sache mit der passiven Kühlung. Deswegen wird es schon auch teilweise zumindest in Wien und den Umlandregionen aktive Systeme benötigen. Da meine ich aber nicht Klimaanlagen, sondern da meine ich das, was wir jetzt zum Beispiel machen, also mit der Bauteilaktivierung auch zu einem Teil die Decke etwas temperieren. Ich würde nicht Kühlung bezeichnen. Aber wir müssen den Nutzerinnen ganz klar machen, Leute, das ist keine Klimaanlage. Da kannst du nicht 22 Grad einstellen und dich dann bei der Hausverwaltung beschweren, weil es nicht 22 Grad kriegt. Sondern da kriegt es halt drinnen 28 Grad oder 27 Grad und das ist eine super Sommertemperatur, wenn es draußen 40 hat. Du musst aber vielleicht eine kurze Hose anziehen und ein Tanktop statt eines langärmeligen Hemdes. Und da gibt es noch viel Erklärungsbedarf und viel Nachholbedarf, damit Leute auch wissen, wie sie mit der Temperatur umgehen. Natürlich, wenn sie keine Kühlung haben, dann ist klar, dann weiß jeder in etwa, was er machen muss. Das verstehen Leute schon. Aber sobald diese Idee, ich habe jetzt eine Kühlung, mir geht's jetzt besser, im Raum steht, ist es wichtig, die Leute darauf vorzubereiten, dass sie deswegen trotzdem das, was sie von vorher wissen, bitte nicht vergessen sollen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Weil sonst müssen wir alles mit Energie lösen und das kann nicht unser Ansatz gewesen.
Das können wir uns auch nicht mehr leisten. Das muss man ganz deutlich sagen. Und ich glaube, der gesellschaftliche Wandel findet eh statt. Die Jungen verstehen das eh immer besser. Vielleicht meine Generation noch ein bisschen langsamer, aber dass man untertags, also ich habe jetzt einen Kollegen, der hat mir erzählt, er lässt untertags die Klimaanlage rennen, weil er hat so einen Flex-Tarif und kriegt noch Geld für den Strom, den er verbraucht, nicht? Weil zu viel Strom produziert wird in Österreich, um die Netze zu entlasten. Und in der Nacht schaltet er die Klimaanlage ab, weil dann hat er es eh schön kühl in seiner Wohnung. Also die denken jetzt schon anders als wir, wo wir gesagt haben, wo ist der Schalter zum Einschalten, nicht? Und nicht viel darüber nachgedacht haben. Ich glaube, das muss sich ändern, genauso wie sich die Wirtschaft ändern muss und die Gebäudeeigentümer sich ändern sollten oder die Gesinnung ändern sollten. Genauso ist die Gesellschaft gefragt. Wir werden in anderen Zeiten leben, in 20, 30, 40, 50 Jahren. Das muss uns bewusst sein.
Da gibt es jetzt hier sehr viel Konsens. Würden Sie das auch dann so generell unterschreiben, dass Leistbarkeit und Nachhaltigkeit vereinbar sind? Geht sich das aus?
Also ich durfte vor circa 10 Tagen in einem Ausschuss des Europäischen Parlaments zu diesem Thema auch etwas sagen. Und die Antwort muss eindeutig ja sein. Ja? Und die Frage ist natürlich sozusagen, wie finanziert man derartige Dinge? Und da muss man auch denken, welche Finanzierungsinstrumente hier zur Verfügung stehen. Wir im Gemeindebereich haben einen sogenannten Haltungs- und Verbesserungsbeitrag, den wir gemeinsam mit der Miete einheben. Wir verlangen ja eine kostendeckende Miete. Damit haben wir sozusagen eigentlich keine Mittel für die Haltung der Gebäude. Deswegen muss zusätzlich eben ein Haltungs- und Verbesserungsbeitrag eingehoben werden. Ist vergleichbar einer Rücklage im Wohnungseigentumsgesetz. Ja. Und da muss man langfristig Vorsorge schaffen. Das heißt, dass auch zu einem Zeitpunkt, wenn ein Gebäude gerade fertiggestellt wird, müssen schon derartige Beträge eingehoben werden, dass man dann, wenn man das Geld braucht, auch tatsächlich hat. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen, dass wir die begleitenden, sagen wir es mal, Finanzierungsinstrumente und Finanzierungsquellen hier eben auch nutzbar machen, um eben nachträgliche Maßnahmen auch entsprechend finanzieren zu können. Und ich muss sagen, die europäischen Abgeordneten haben auf dieses österreichische Beispiel sehr positiv reagiert, weil es das in dieser Art und Weise in anderen Ländern nicht gibt. Und ich bin schon neugierig auf den Bericht, der dann zu diesem Ausschuss kommen wird, ob das auch dann Aufnahme findet in der Berichterstattung. Aber das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Also noch einmal, die Nachhaltigkeit und die Leistbarkeit müssen sozusagen parallel gehen, ja, weil alles andere würde sozusagen die Welt zum Scheitern bringen. Wir müssen sozusagen sinnvollen Dinge sozusagen müssen wir in Abstimmung bringen können, damit sie auch wirklich funktionieren, weil sonst da funktioniert eben die gesamte Welt nicht mehr. Ja, und wir wollen ja weiterhin auf diesem Planet leben, der eben für uns noch lebenswert ist, und das sollte auch für die nächsten Generationen auch sein.
Ja, das sehe ich ganz genauso, sehe ich völlig genauso. Also das kann unmöglich gegeneinander ausgespielt werden, und es muss auf der einen Seite müssen Leute einen würdigen Wohnraum bekommen und auf der anderen Seite müssen wir einen Planeten erhalten nach Möglichkeit für unsere zukünftigen Generationen. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir woanders was falsch gemacht, aber sicher nicht in diesen zwei Prämissen, die sind heilig.
Also ich finde die Idee, finde ich großartig, das mit der Rücklage. In Wirklichkeit definiert man Leistbarkeit. Wir sind noch immer in politischen Diskussionen, wo es ausschließlich um die Kaltmiete geht. Leistbares Wohnen ist nicht Kaltmiete. Kaltmiete ist ein Teil davon, und die ganzen Kosten, die sonst dazukommen, und sei es das Parken von einem Auto 92% seiner Lebensdauer in einer Tiefgarage, weil ich von meinem Wohnort nicht anders wegkomme, weil es keine öffentliche Anbindung gibt, das ist auch ein Teil der Wohnkosten. So muss man es definieren. Das Erste. Das Zweite ist, wir bewerten vollkommen falsch. Wir bewerten nach wie vor Geschäftsführer von Bau- und Gebäudeeigentümern oder Bauträgern nach den Investitionskosten. Entschuldigt, die Investitionskosten sind nicht wirklich das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was kostet der Quadratmeter inklusive Investition, inklusive Betriebskosten auf die nächsten 50, 80 Jahre. Wie oft muss ich denn den Boden herausreißen, weil ich mich für den billigsten entschieden habe und alle 3 Jahre muss ich ihn erneuern, wer hier ist? Wie ist denn die Reparaturfähigkeit meiner Fassadenelemente? Sind die reparierbar oder muss ich es anreißen und weghauen? Das sind alles Kosten, die in einem Lebenszeitraum von 80 Jahren zweimal zum Beispiel Fassade vorkommen, die ich einfach berücksichtigen muss. Und ich würde dem Geschäftsführer Lorbeerkränze winden, der es so macht, dass letztendlich für den Quadratmeter auf die nächsten 80 Jahre die geringste Kostenbelastung rausgeht. Aber wir schaffen es nicht, das so zu bewerten. Nach wie vor sagen wir, Investitionen, in Wirklichkeit vollkommen nicht nebensächlich, aber ein Teil einer wirklich entscheidenden Berechnung für ein Gebäude. Und der letzte Punkt, und das ist noch ganz weit in der Zukunft, ich würde auch gerne in einer Bewertung die Resilienz sehen. Wenn der Herr Gebauer heute mit seinem Unternehmen ein Haus errichtet, wo in den 15, 20 Jahren der Ö3-Wecker den Bewohnern mitteilt, bitte gehen Sie heute nicht auf die Straße, weil Sie kommen aufgrund der Hitze, ab einem gewissen Alter, dann wird das Gebäude beeinträchtigen, die Leerstände beeinträchtigen, die Einnahmen aus dem Gebäude beeinträchtigen. Wenn wir heute nicht dafür sorgen, dass dieses Gebäude auch mit dem Klimawandel wohnfähig bleibt, ein guter Ort ist für ein tolles Büro, ein guter Ort für eine tolle Freizeiteinrichtung, dann haben wir was falsch gemacht. Das bewerten wir im Moment gar nicht. Und ich glaube, es gilt der Spruch, was wir nicht bewerten, bauen wir nicht. Also wir müssen auch die Sichtweise auf die Gebäude als Gesellschaft verändern und die hervorheben, die nicht nur Nachhaltigkeit für heute, sondern Nachhaltigkeit für die nächsten Perioden und Generationen geschaffen haben.
Herr Gebauer, Sie haben jetzt zustimmend genickt. Sehen Sie das auch so?
Ja. Ja, also ich glaube, es geht auch sehr stark um den Begriff Verantwortung und ich könnte mir unter Anführungszeichen nicht ins Gesicht schauen, wenn ich solche Gebäude errichten würde, die diese Konsequenzen hätten. Das heißt, wir müssen heute einfach anders bauen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Wir haben damit begonnen und wir tun es auch wirklich. Und ich sage jetzt einmal, alles, was in Wien im Moment ja im Neubau errichtet wird, hat wirklich eine sehr, sehr hohe ökologische Qualität. Da kann man sagen, egal ob von privaten oder gemeinnützigen hier errichtet, ja, das sind Gebäude, die für die nächsten Jahre zukunftstauglich sein werden. Und wir lernen aus jedem Gebäude wieder neu hinzu und wir lernen in Bezug auf die Versorgung mit Energie. Wir nutzen unterschiedliche Technologien, egal ob das Tiefensonden sind oder Aktivierungen der Bodenplatte oder ob das die Nutzung von Grundwasser ist, ja, oder auch Luftwärmepumpen etc. Es gibt hier mittlerweile ein so großes Bündel an technologischen Lösungen, die wir anwenden können, die auch zur Anwendung gelangen und die dazu führen, dass Gebäude heute eben zukunftsfitter und zukunftsfähiger sind als in der Vergangenheit.
Mhm. Frau Schneider?
Ja, da gibt es aber schon auch noch zur Flexibilität Verschiedenes zu sagen. Also wir als BOS-Architektinnen, wir planen im Wohnbau eigentlich seit, würde ich sagen, mindestens 15 Jahren so, dass die Gebäude nach Möglichkeit strukturell veränderbar sind. Das heißt, wir bemühen uns, in Stahlbeton nur tragende Säulen zu errichten und ausfachende Wände sowohl innen als auch an der Fassade, wenn uns das zugesagt wird. Wir bemühen uns auch um 2,80 Meter Raumhöhe, damit Gebäude später einmal auch in Büros umgenutzt werden können oder vielfache andere Nutzungen drinnen stattfinden können. Also für mich in der Planung ist das Standard, unseren Bauträgerinnen eine gewisse Flexibilität zur Verfügung zu stellen, manchmal sogar gegen deren ausdrücklichen Willen oder manchmal einfach nur, weil ich dann sage, ja, So muss man heute bauen, man muss ein Gebäude veränderbar machen, das muss sein, das kostet wirklich mehr, wir kümmern uns drum, aber ich finde, dass das wichtig ist und normalerweise erhalten wir dann Zustimmung. Aber es ist nicht eine Anforderung, die von vornherein, bis jetzt war es noch nicht eine Anforderung, die von vornherein an uns gekommen ist. Mit einer Ausnahme, in der Seestadt in Aspern ist jetzt in dem neuen Manual, das gilt für alle Bauträger, die dort draußen ein Grundstück erwerben, ist die Flexibilität von Grundrissen aufgenommen und da muss man auch nachweisen, wie man das zur Verfügung stellen wird.
Wir haben jetzt noch nicht über den Bestandserhalt gesprochen. Ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle, oder?
Ja, ist vollkommen richtig. Sanieren und Weiterbauen ist eigentlich das noch größere und noch wichtigere und noch nicht so gut ausformulierte Thema wie der Neubau, in dem wir schon viele Schritte gegangen haben. Was uns als Architektinnen wichtig ist, ist, dass Gebäude zu sanieren nicht nur heißt, einfach drei Firmen auszuwählen und die das Dach, die Fassade, die Fenster so quasi erneuern zu lassen und das ist es dann schon, sondern es wäre gut, im Zusammenhang mit einer Sanierung auch andere Maßnahmen, die an dem Gebäude vielleicht erforderlich sind, der Einbau von sozialen Räumen, der Einbau von Fahrradräumen etc., mitzudenken und diese Planungsaufgabe auch an qualifizierte Fachleute, an qualifizierte Planerinnen zu übergeben und nicht nur einfach eine Ausschreibung zu machen und Firmen zu beauftragen, weil wir glauben schon, dass unsere Disziplin sehr viel dazu beitragen kann, dass die sanierten Gebäude baukulturell tolle neue Sachen sind und nicht nur etwas, was quasi eine neue Fassade bekommt. Mhm.
Das ist ein Riesenthema, das besprechen wir dann am besten in einer eigenen Folge. Ich möchte nämlich langsam zu einer Schlussrunde kommen und Ihnen noch Gelegenheit geben, einen sogenannten Quick Win zu formulieren, also eine rasche Maßnahme. Welche Veränderung würde nachhaltiges Bauen in Österreich in den nächsten paar Jahren am stärksten voranbringen? Haben Sie da was Sie uns mitgeben können, Herr Engert?
Soll ich gleich anfangen?
Gerne.
Sehr, sehr gerne. Ich schließe an die Frau Schneider an. Die Sanierung wird die Königsdisziplin der Immobilienwirtschaft die nächsten 50 Jahre. Wir haben die europäische Gebäuderichtlinie seit Mai diesen Jahres in Kraft. Ganz spannende Geschichte. Wir müssen alles sanieren, was wir so an Gebäudebestand haben. Und Sanierung darf nicht nur sein, Fenstertüren, letzte Obergeschossfläche, sondern in Wirklichkeit muss es mehr sein. Wir müssen verdichten, wir müssen neue Wege schaffen, zum Beispiel aus Büros Wohnungen machen, umgekehrt eher ungewöhnlich, aber aus Büros Wohnungen machen, aus Hotels Wohnungen machen. Wir haben da so, so viele Aufgaben. Und im Moment noch sind wir dabei, alles so, wie wenn das das erste Mal wäre, zu beurteilen. Es wird alles maßgeschneidert gemacht und beurteilt und geplant. Und ich glaube, wir müssen zu einer wirklichen, schnellen, industriell gesteuerten Sanierungspolitik kommen. Und da fordere ich ganz klar den Quick Win ein, der macht den Weg frei, aus einem Gebäude was Sinnvolles machen zu können. Lass diese ständige Bürokratisierung und Einschränkungen durch Verordnungen weg. Gebt den Menschen die Möglichkeit, sich zu verwirklichen, nachhaltig zu verwirklichen, um dann letztendlich etwas Wertvolles zu schaffen, das vielen Menschen auch Freude macht, auch wenn es nicht 100% die richtige Raumhöhe ist und nicht 100%ig der richtige Abstand von was auch immer. Also ich glaube, da müssen wir weiterkommen. Das geht relativ rasch. Das könnte man politisch lösen. Die Industrie ist vorbereitet, die Hauseigentümer sind vorbereitet. Alle wissen, worum es geht. Also fangen wir an.
Herr Gebauer?
Ja, ich schwanke ein bisschen. Auf der einen Seite ist mir die Begrünung ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und zwar sowohl der Fassaden, aber in Wirklichkeit auch der Dächer. Wir können heute Gebäude eigentlich, sage ich jetzt mal zur Gänze, auf allen Seiten und in allen Ebenen hier begrünen. Eine Maßnahme, die sich für das Klima sehr, sehr positiv auswirkt. Wir können aber auch unsere Grünanlagen entsprechend weiterentwickeln, sprich mehr Bäume pflanzen etc. All das, was jetzt in der Stadt auch passiert. Aber die andere Maßnahme, die mir so wichtig erscheint, ist eben auch die Umstellung der Heizsysteme im Bestand. Da haben wir noch eine große Aufgabe vor uns, die wirklich sehr, sehr viel bringen kann. Das heißt, also die Gebäudehülle dicht abdichten und neue Heizsysteme, mit denen eben dann mit erneuerbaren Energien geheizt wird und nicht mehr mit fossilen Energien. Also ich glaube, das sind zwei Hebel, die beide große Wirksamkeit haben.
Frau Schneider.
Quick Win, das gibt's bei mir nicht, aber ich sag, was mir wichtig ist. Und das ist, Österreich hat Klimaziele. Und diese Klimaziele kann man auf jedes einzelne Gebäude runterbrechen und sagen, wie muss es gebaut oder wie muss es saniert oder wie muss es sein, damit es diese Klimaziele erfüllt. Und ich wäre der Meinung, das muss eine bindende Vorgabe sein. Ich mache mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, auch für den Bestand. Also ich würde den Bestand da nicht ausnehmen. Es muss jede Immobilie muss ihren Beitrag leisten zu unseren CO2-Reduktionen. Da gibt's unterschiedlichste Möglichkeiten. Man muss nicht gleich vor ein denkmalgeschützte Fassade ein Styropor davor tun. Das ist alles nicht erforderlich. Aber die Bestandsimmobilien müssen auch ihren Beitrag leisten und können nicht ausgenommen werden.
Ja, vielen herzlichen Dank an meine heutigen Gäste, Ursula Schneider von POS Architekten, Peter Engert von der ÖGNI und Michael Gebauer vom Österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen. Vergessen Sie nicht, das Architektur- und Bauforum kostenlos als Newsletter zu abonnieren unter www.handwerkundbau.at/newsletter. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des Österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik Stefan Böck.